Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 5.4. Unfreiwillige bzw. unbewusste Gedankenübertragung, Anmeldung sterbender, Ahnungen und so weiter.
Wie ich auf Seite 189 auseinandersetzte, stehen die Versuche der Gedankenübertragung vorläufig noch wissenschaftlich zu isoliert da. Außerdem scheinen sie mir vielfach unrichtig angestellt zu sein. Trotzdem sind sie von größter Wichtigkeit für eine rein naturwissenschaftliche Erklärung einer Reihe von Phänomenen, die schon seit uralten Zeiten das Interesse der Menschen erweckten und wegen der Unmöglichkeit einer wissenschaftlichen Deutung in der Regel in mystischem und abergläubischem Sinne ausgelegt wurden. Ähnlich wie sich in Ausnahmsfällen manche Personen ohne weiteres und ohne dass sie sich besonders übten als spiritistische Medien eignen Missionsmedien Seite 101. Können einzelne Personen dauernd oder vorübergehend Seite 184 zu spontanen Medien der Gedankenübertragung werden. Hier nur einige Beispiele, deren Erklärung sich aus dem Seite 178 und folgende mitgeteilten meistens von selber ergibt. Gelegentlich der Besprechung eines Buches von Flammarion über okkulte Phänomene äußert sich Wilhelm Nullstwald. Gegenüber dem Inhalte dieses Buches muss der Berichterstatter sich als Laien bekennen, der noch nie Gelegenheit gehabt hat, die Erscheinungen, von denen es handelt, selbst zu beobachten. Vielleicht mit Ausnahme eines Falles, der in folgendem besteht. Er besitzt einen wissenschaftlichen und persönlichen Freund, der einer anderen Nation angehört und ein überaus tätiges, an fundamentalen Arbeiten reiches Leben führt. So kommt es, dass beide Freunde unter dem Drange der Tagesarbeit keinen regelmäßigen Briefverkehr führen, wohl aber von Zeit zu Zeit das Bedürfnis empfinden, durch einen Brief die persönliche Kenntnis voneinander wieder anzufrischen, da man sonst durch die Pausen nach Goethes Ausdruck Gefahr läuft, sich ins ewige Leben hinüber zu pausieren. Die Briefe, die beiderseits aus solchem Anlasse geschrieben werden, pflegen sich nun zu kreuzen. Das heißt, die treibende Empfindung taucht regelmäßig gleichzeitig bei beiden auf. Wie lange die Erscheinung schon besteht, haben wir nicht untersucht, sie ist aber uns beiden seit Jahr und Tag aufgefallen und wir kennen sie, ohne dass sie darum aufgehört hat, sich zu wiederholen. Ich war sehr überrascht, als ich kurz darauf las, dass auch der bekannte Psychologe Fluor Neu in Gen fast bis in die Einzelheiten Ähnliches von sich selber mitteilt. In dem Werke Wunder und Wissenschaft schreibt Hennig, erwähnt sei jedoch an dieser Stelle, dass einer unserer ersten lebenden Psychologen, der eine gründliche Kenntnis der okkulten und spiritistischen Phänomene mit einer wundervollen Nüchternheit der Beobachtung und einer vortrefflichen Klarheit und Sicherheit des Urteils verbindet, Professor Fluor Neu in Genf, mir persönlich folgende selbst beobachtete Tatsache erzählte: Er hat einen Freund, der irgendwo in Südfrankreich lebt und mit dem er von Zeit zu Zeit, durchschnittlich alle 2 bis 3 Monate einmal zu korrespondieren pflegt, ohne dass jedoch ein regelmäßigen Turnus im Briefwechsel stattfindet. Er hat nun seit Jahren mit Erstaunen festgestellt, dass diese Briefe von hüben und drüben sich fast regelmäßig kreuzten, als ob beide Teile stets zu gleicher Zeit auf den Einfall kämen, einander zu schreiben. Die Übereinstimmung war so auffallend, dass Fluor Neu schließlich experimentell vorging, indem er einige Mal außer der Reihe, etwa 8 Tage nach Absendung eines Briefes einen zweiten folgen ließ. Diese Versuche misslangen stets, die Briefe kreuzten sich nur, wenn man keine Experimente mit der Absendung beabsichtigte. In seiner Selbstbiografie Selbstschau I 227 erzählt der bekannte Schriftsteller Hatschocke: Es begegnete mir zuweilen, beim einmaligen Zusammentreffen mit einer unbekannten Person, wenn ich schweigend ihre Reden hörte, dass dann ihr bisheriges Leben mit vielen kleinen Einzelheiten darin, oft nur diese oder jene Szene daraus, traumhaft und doch klar an mir vorüberging, ganz unwillkürlich und im Zeitraum weniger Minuten. Ich hielt solche flüchtige Visionen lange Zeit für Tändeleien der Fantasie. Nur um mutwilligen Scherz zu treiben, erzählte ich einmal im traulichen Familienkreise Kirchberg die geheimen Geschichtchen einer Näherin, die sich eben aus dem Zimmer und Hause entfernte. Ich hatte die Person nie vorher gesehen, aber man erstaunte und lachte und ließ sich nicht ausreden, dass ich die Verhältnisse der Besprochenen wisse, denn was ich gesagt, sei vollkommene Wahrheit. Nun erstaunte ich nicht weniger, dass meinen Traumbildern etwas in der Wirklichkeit entspreche. Ich ward aufmerksamer und wenn es die Schicklichkeit erlaubte, erzählte ich denen, deren Leben an mir vorübergegangen war, den Inhalt der Traumserei, um Widerlegung oder Bestätigung zu erfahren. Jedes Mal aber erfolgte Bestätigung. Auf einem Markttage der Stadt Waldshut kehrte ich hier mit zwei jungen Forstzöglingen, die noch leben, von einer Waldbereisung ermüdet, abends im Gasthof zum Rebstock ein. Wir speisten an der zahlreich besetzten Wirtstafel zu Nacht, wo man sich eben über allerlei Eigentümlichkeiten und Sonderbarkeiten der Schweizer, über Mesmers Magnetismus, Lavaters Physiognomik und so weiter lustig machte. Einer meiner Begleiter, dessen Nationalstolz die Spötterei beleidigte, bat mich etwas zu erwidern, besonders einem hübschen jungen Manne, der uns gegenüber saß und den ausgelassensten Witz trieb. Gerade das Leben desselben war an mir vorübergeschwebt. Ich wandte mich an ihn mit der Frage, ob er ehrlich antworten werde, wenn ich ihm das Geheimste aus seinem Leben erzählen würde, während er mich so wenig kenne als ich ihn. Das wäre dann noch mehr, meinte ich, als Lavaters Physiognomik. Er versprach mir offen zu gestehen, wenn ich die Wahrheit berichten würde. So erzählte ich, was mir mein Traumgesicht gegeben und die ganze Tischgesellschaft erfuhr die Geschichte eines jungen Kaufmannes, seiner Lehrjahre, seiner kleinen Verehrungen, endlich auch eine von ihm begangene kleine Sünde an der Kasse seines Prinzipals. Ich beschrieb ihm dabei das unbewohnte Zimmer mit geweißten Wänden, wo rechts der braunen Tür auf einem Tische der schwarze Geldkasten gestanden und so weiter. Es herrschte Totenstille in der Gesellschaft bei der Erzählung, die ich nur zuweilen mit einer Frage unterbrach, ob ich die Wahrheit rede. Jeden Umstand bestätigte der schwer Betroffene, sogar, was ich nicht erwarten konnte, den letzten. Da reichte ich ihm gerührt von seiner Aufrichtigkeit, freundlich die Hand über den Tisch und endete. Eine unfreiwillige, beziehungsweise unbewusste Gedankenübertragung kann auch im Schlafe erfolgen, wenn einzelne Zentren dabei wach bleiben, also im Traumzustande sich befinden. Die Prager Zeitung Bohemia brachte am 3. Januar 1913 folgende Notiz, deren Richtigkeit ich leider nicht weiter kontrollieren konnte. Der Traum als Detektiv. Aus Keats Die Vasarely wird telegrafiert. Vor einigen Wochen wurde bei dem Fotografen Franz Bogdan ein Einbruch verübt, ohne dass es gelungen wäre, des Täters habhaft zu werden. Vorgestern träumte dem Fotografen, dass der Bäckerlehrling Peter Inze vor ihm erschien und den Diebstahl eingestand. Bogdan erstattete bei der Polizei die Anzeige und die Polizei nahm den Bäckerlehrling ins Verhör. Inze gestand ein, den Einbruch verübt zu haben. Die Münchener neuesten Nachrichten berichteten unterm 30. Oktober 1897, am 1. August 1897 wurden einer in der Sommerfrische Josefsthal wohnenden Partei aus einer Kommode 120 Mark gestohlen. Der Verdacht fiel auf das Dienstmädchen der Vermieter, doch hatte die Untersuchung keinen Erfolg. Nach einigen Tagen träumte ein Leipziger Sommergast, eine Dame, dass das Geld in einem Wollknäuel eingewickelt sei. Man fand in der Tat ein 20-Mark-Stück in Papier eingewickelt in einem Wollknäuel, in einem zweiten den 100-Mark-Schein. Das Dienstmädchen wurde vom Landgericht München zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt. Für mich besonders beweiskräftig, weil unmittelbar kontrollierbar, ist der folgende Fall. Ein Studierender der Theologie am hiesigen Lützheim, zugleich Konviktor im erzbischöflichen Klerikalseminar, Herr E.S.P., hatte bei Beginn der Weihnachtsferien des Jahres 1912 den Seminardirektor um die Erlaubnis ersucht, wegen Familienangelegenheiten nach Hause fahren zu dürfen. Dieselbe wurde ihm jedoch zunächst verweigert und er schrieb darum seinen Eltern, dass er bestimmt nicht kommen werde. An einem Abend des 27. Dezember erhielt er jedoch diese Erlaubnis nachträglich ganz unerwarteterweise und begab sich daher, ohne eine weitere Mitteilung nach Hause gelangen zu lassen, am nächsten Morgen in aller Frühe auf die Reise in seine Heimat. In der dazwischenliegenden Nacht, also vom 27. auf 28. Dezember, erfuhr die Köchin E.H., die bei dem Vater eines Freundes des Herrn S.P. in Diensten stand, im Traume den ganzen Sachverhalt und erzählte denselben sogleich am Morgen, noch vor seiner Ankunft, der Schwester seines Freundes, nachdem ich Herr S.P. aus eigenem Antriebe von der Sachlage in Kenntnis gesetzt hatte. Veranlasste ich ihn, die Köchin um schriftliche Darstellung des Vorganges zu ersuchen und außerdem auch seinerseits den Tatbestand schriftlich darzulegen. Die briefliche Mitteilung der Köchin lautet, die Nacht vor ihrem Eintreffen träumte mir, sie seien mit mehreren Herren versammelt. Hierbei erinnerte sich der Herr Direktor, dass sie um Urlaub nachgesucht hatten. Er entschuldigte sich, er habe betreff vieler Arbeit und Aufregung ganz darauf vergessen. Sie hatten schon beschlossen, nicht mehr nachzusuchen. Herr Direktor gewährte ihnen 4 Tage Urlaub, welchen sie auch sofort antraten. Im Traume war ich selbst anwesend. Herr Direktor war ein mittelgroßer, schwarzer Herr. Am Sonntag vor Weihnachten, das heißt am 22. Dezember, hatte ich durch ihre Frau Mutter erfahren, dass sie wohl nachgesucht, aber keinen Urlaub bekommen hatten. Herr Kandidat SP fixierte schriftlich im Wesentlichen Folgendes: Ich bestätige, dass mir die Köchin EH den Traum so erzählte, wie er in ihrem Briefe wiedergegeben ist. Ausdrücklich bemerke ich noch dazu, dass derselbe gerade in den wichtigsten Punkten mit den Tatsachen übereinstimmt, nämlich in folgenden 4. Erstens. Ich war mit mehreren Herren an meinem Pulte beisammen, als der Herr Direktor kam. Zweitens. Der Herr Direktor entschuldigte sich, dass er infolge vieler Arbeit und Aufregung an meine Bitte um Beurlaubung nicht mehr gedacht habe. Drittens. Er hat mir 4 Tage Urlaub gegeben. Viertens. Er ist ein mittelgroßer, schwarzer Herr. Im Übrigen war der Verlauf folgender: Am 28. Dezember ging ich ungefähr um 10 Uhr vormittags zu meinem Freunde, der an einer anderen Anstalt studiert und schon mehrere Tage vorher in die Ferien heimgekehrt war. Als ich das Haus betrat, kam mir seine Schwester entgegen und zeigte sich im ersten Moment höchst erstaunt über mein Erscheinen, da ich ja heimgeschrieben hatte, dass ich unter keinen Umständen kommen werde. Sogleich aber fasste sie sich wieder bei dem Gedanken an den Traum der Köchin, den sie bereits kannte, auf welchen sie aber zunächst kein Gewicht gelegt hatte. Sie berichtete mir nunmehr darüber. Mein Erstaunen dabei wurde immer größer. Jetzt befragte ich die Köchin selbst und ließ sie zuerst erzählen, was ihr geträumt, ohne ihr vorher Näheres mitzuteilen. Dann erst stellte ich ausdrücklich die volle Übereinstimmung mit den Tatsachen fest. Es trifft hier eine Reihe von Momenten zusammen, die offenbar eine reine Zufälligkeit vollkommen ausschließen und nur Telepathie als Erklärungsmöglichkeit zulassen. Bemerken möchte ich noch, dass die Entfernung beider Orte in der Luftlinie ca. 60 Kilometer beträgt, ferner dass der betreffende Kandidat der Theologie mir als ein sehr bescheidener und strebsamer, in jeder Beziehung einwandfreier junger Mann persönlich bekannt war. Leider ist er inzwischen im Jahre 1917 im Kriege gefallen. Mancher Spiritist stützt sein Vertrauen zum Spiritismus auf die Tatsache, dass die auftretenden Geister ihm vielfach Geheimnisse verrieten, die von den Anwesenden niemand kannte als er allein. Ja, schon mancher Zweifler wurde dadurch direkt zum Spiritismus bekehrt. So erzählt zum Beispiel der holländische Arzt Dr. Van Eden folgendes Erlebnis mit dem Medium M.R.S. Thompson: Ich brachte ein Kleidungsstück mit zu ihr nach London, das einem jungen Holländer gehört hatte, der Selbstmord begangen. Niemand auf der Welt wusste, dass ich es aufbewahrt und mit nach England genommen hatte, und dennoch erhielt ich durch den Mund von M.R.S. Thompson eine genaue Beschreibung des jungen Mannes, ebenso die Art seines Selbstmordes. Endlich wurde auch sein Taufname angegeben. Dr. Van Eden bemerkt dazu ungefähr Folgendes: Seit meiner Sitzung mit M.R.S. Thompson sind bereits 8 Monate verstrichen, der erste unmittelbare Eindruck ist zwar verschwunden, aber trotzdem kann ich mich auch jetzt noch nicht der Überzeugung verschließen, dass ich in der Tat, wenn auch nur für wenige Minuten, Zeuge der freiwilligen Kundgebung eines Verstorbenen gewesen bin. Offenbar liegt aber hier wieder nur eine unfreiwillige Gedankenübertragung vom Arzt auf das Medium vor. Siehe Seite 184. Es ist gleichgültig, ob der als Geist auftretende Mensch schon vor Jahren oder gar Jahrzehnten gestorben ist. Im Gedächtnis und Unterbewusstsein der anwesenden Persönlichkeiten oder auch nur einer derselben kann seine Erinnerung bis ins kleinste Detail aufbewahrt geblieben sein, um mit einem Male in einer spiritistischen Sitzung zu erwachen und zur Bildung eines entsprechenden Phantoms Veranlassung zu geben oder sonst wie sich zu äußern. Analog ist auch die Seite 94 erwähnte Zeichnung von Anderson zu deuten. Die Erinnerung an die bereits in den 30er Jahren verstorbenen Dame lebte im Unterbewusstsein Owens weiter. Im Jahre 1856 erfolgte nach Art meiner im dritten Abschnitt besprochenen Personifikationen eine Personifisierung als die Verstorbene selbst und als Owens Schutzgeist. Im Jahre 1867 endlich konnte Anderson infolge unbewusster Gedankenübertragung von Seiten Owens nicht bloß ihr Bild, sondern auch ihre Lieblingsblume zeichnen, ohne dass Owen vorher die geringste Anspielung auf diese Dame gemacht hatte. dass Zentren des Unterbewusstseins tatsächlich manchmal hartnäckig die Rolle von Verstorbenen spielen, kann ich in neuerer Zeit sehr häufig an mir selber beobachten. Vor einer Anzahl von Jahren starb ein mir bekannter Herr Doktor, von dem hatte ich schon zu seinen Lebzeiten gelegentlich innerlich seine Stimme vernommen, und zwar vielfach in Dingen, um die er sich selber ganz gewiss nicht gekümmert hätte. So steigerte sich das nach seinem Tode noch weiter. Es bildete sich wieder eine förmliche Personifikation, die manchmal auch optisch als Halluzination auftauchte. Bei der zunehmenden Intelligenz zahlreicher Zentren meines Unterbewusstseins konnte ich meinen inneren Doktor von dir bald belehren, dass der betreffende Herr bereits gestorben sei und er mit demselben nichts gemein habe. Das half zunächst. Jedoch keineswegs auf die Dauer. Die Personifikation meldet sich in kürzeren oder längeren Zwischenräumen immer wieder. Wenn ich ihr darüber Vorwürfe mache, erfolgt gelegentlich eine Entschuldigung und deutliches Erröten aus Scham und das Versprechen der Besserung, manchmal aber auch die Erklärung, dass es ihr nicht gut möglich sei, mit anderer Stimme zu sprechen. Die ihrige sei jedenfalls mit der des Doktor von D verwandt, ebenso nach verschiedenen Richtungen ihre sonstigen Charaktereigenschaften. Auch könne sie sich infolge der langen Gewohnheit nicht so rasch ändern. Sie hätte schon früher in meinem Innern diese Rolle gespielt, ohne dass ich es merkte, weil ihre Gedanken damals noch nicht laut wurden. Für nichts beweisend halte ich auch einen Fall, der in den Prof. Sog F. Psych. Research. BD der 11. Seite 82 angeführt ist. J.M. August 1874 weilte das Medium Reverend Steinton Moses in Shanklin auf der Insel Wick bei seinen Freunden Dr. Speer und Gattin. Sie saßen an einem Abend um einen Spieltisch herum, als derselbe in sehr heftiger Weise zu kippen begann. Es kam nun durch Buchstabieren nach spiritistischer Art eine Mitteilung zustande, dass der sich meldende Geist Abraham Florentine heiße und erst am 5. August kurz vorher in Brooklyn gestorben sei. Er habe den Krieg vom Jahre 1812 mitgemacht. Dann folgten noch die Worte 83 Jahre, 1 Monat und 27 Tage. Man wandte sich nun an die New Yorker Militärbehörde um Auskunft. Diese antwortete, dass tatsächlich ein Abraham Florentine in einem New Yorker Regimente gedient und auch den Feldzug von 1812 mitgemacht hatte. Weitere Nachforschungen in Brooklyn führten zu seiner Witwe, die dort selbst lebte. Sie bestätigte den Namen und Todestag sowie sein Lebensalter, wie von dem sich meldenden Geiste durch den Spieltisch angegeben worden war. Zur Erklärung diene Folgendes: Wie bereits öfters erwähnt, gehen die Neigungen der verschiedenen Gehirnzentren auseinander. Auch aus dem Potpourri, welches eine Zeitung bietet, möchte von den intelligenteren und einflussreicheren ein jedes das erfahren, was es speziell interessiert. Eine jeweils besonders mächtige Personifikation sucht mir manchmal mit einer gewissen Aufdringlichkeit den Kopf oder wenigstens die Augen dahin zu drehen, wohin sie gerade gerne sehen möchte. Es findet darum auch in weniger ausgeprägten Fällen ein gewisses Oszillieren statt. Außerdem vergisst sich das bewusste Ich, namentlich bei stärker magisch veranlagten Persönlichkeiten, oft für kürzere oder längere Zeit, ohne dass es störend empfunden wird. In einem solchen Moment nahmen nun nach meiner Ansicht einzelne Zentren des Unterbewusstseins während des Zeitungslesens die Nachricht vom Tode des Abraham Florentine, von seiner militärischen Laufbahn und seinem Alter auf, merkten sich die Daten, um sie dann, sich selbst für den Verstorbenen haltend, Vergleiche zum Beispiel Seite 33 und 167 und folgende, nachträglich durch den Spieltisch zu reproduzieren. Eine Todesnachricht mit der schwarzen Umrahmung und dem teilweise größeren Drucke ist besonders auffällig und in die Augen stechend. Verschiedene minderwertige Personifikationen gehen bei mir auf derartige Dinge mit Vorliebe aus. Wenn man daran zweifeln will, dass einzelne Partien des Unterbewusstseins gelegentlich bei einem Menschen selbständig lesen können, so bitte ich zum Vergleiche zu beachten, dass sie nicht selten auch imstande sind zu schreiben. Es gibt nämlich spiritistische Medien, welche im wachen Zustande sinngemäße natürlich vom Unterbewusstsein stammende Geistermitteilungen automatisch niederschreiben, ohne dabei von deren Inhalt etwas zu wissen. Ferner möchte ich daran erinnern, dass hypnotisierte oder auch somnambule zweckmäßige Handlungen des Unterbewusstseins verrichten, von welchen ihr bewusstes Ich keine Kenntnis hat, weil es schläft. Ein hierhergehöriger Fall von Selbstständigkeit des Unterbewusstseins im wachen Zustande. Aus meinen eigenen Erlebnissen vor einigen Jahren ging ich, wie schon oft, am unteren Ende Freisings langsam eine Anhöhe hinan, welche einen Ausblick auf den Lauf eines kleinen Flusses, die Mosach, bietet. Da stieg in mir mit einem Male besonders lebhaft der Gedanke auf: Schade, dass da unten keine Brücke über die Mosach führt, sonst könntest du jetzt eine kleine Rundtour machen und bräuchtest nicht mehr auf dem gleichen Wege zurückzukehren. Ein solcher Gedanke hatte mich vorher niemals beschäftigt und besaß auch bei näherer Überlegung eigentlich wenig Sinn, weil eine kurze Strecke oberhalb tatsächlich eine Brücke vorhanden ist. Nach Ersteigung der Anhöhe, vielleicht eine Minute später, blieb ich stehen und ließ meinen Blick in die Ferne schweifen. Da sah ich, so ganz nach Wunsch zu meiner großen Überraschung, eine Brücke. Um dieselbe war eine Anzahl vermeintlicher Arbeiter emsig beschäftigt. Mit Rücksicht auf letzteren Umstand kehrte ich wieder um, ohne sie zu benutzen. Später erfuhr ich, dass dieselbe vorübergehend zu Übungszwecken von auswärtigen Pionieren geschlagen worden war. Offenbar hatten einzelne Zentren meines Unterbewusstseins ohne mein Wissen bereits vorher die Brücke entdeckt und mich in Verbindung mit der Tatsache, dass bisher keine solche vorhanden gewesen war, zu obigem Gedankengang veranlasst. Über Beeinflussung der Gedanken durch das Unterbewusstsein siehe zum Beispiel Seite 73. Eine mir als durchaus glaubwürdig bekannte Frau in der Nähe Freisings teilte mir mit, dass vor Jahren ihre Nichte ganz entsetzt vom Heuboden, auf welchem sie mit Herabwerfen von Heu beschäftigt gewesen war, herunterkam und ausrief: Gerade ist der Vetter gestorben, ich weiß es ganz gewiss, ich habe ihn sterben sehen, er hat sich bei mir angemeldet. Man wollte ihr keinen Glauben schenken, da derselbe ganz gesund in dem ca. 10 Kilometer entfernten Freising sich befinden musste. Sie ließ sich aber ihre Überzeugung nicht nehmen. Später traf die Nachricht ein, dass er tatsächlich zur gleichen Zeit an einem Herzschlage plötzlich gestorben war. In der Sitzung der Psychologischen Gesellschaft in München vom 30. Mai 1899 teilte der Landgerichtsrat A. D. Georg Friedrich Folgendes mit: Schon meine Eltern hatten eine Dienstmagd aus einem Dorfe an der Lahn, namens Lisbeth. Ich hatte dieselbe nach deren Tode gleichsam als Inventarstück übernommen. Sie war brav, fleißig und treu und unserer Familie fest zugetan. Sie hatte sich einige hundert Gulden erspart und ich hatte ihr nach und nach einige hundert Gulden gegeben, so dass sie einem sorgenfreien Alter entgegensah, auch wenn sie nicht, wie ich die Absicht hatte, bei mir bis zu ihrem Tod verblieb. Sie war schon über 70 Jahre alt geworden, fast arbeitsunfähig und kränklich. Von Verwandten hatte sie noch eine in ihrem Geburtsort verheiratete Tochter einer Halbschwester mit zahlreicher Familie. Diese machte ihr öfters Besuche, hatte gewöhnlich ein sauber gekleidetes, hübsches Kind bei sich, welches Lisbeth aus der Taufe gehoben hatte, versäumte auch nie irgendeinen Leckerbissen für die Tante, die alte Lisbeth, wie diese allgemein genannt wurde, mitzubringen und gewann das Herz derselben umso mehr, als diese eine große Zuneigung zu dem Kinde hatte. So konnte es mich nicht wundern, dass Lisbeth mir eines Tages ihren Entschluss kundgab, zu seiner Mutter zu ziehen und dort ihre letzten Lebensjahre zuzubringen. Vergebend stellte ich ihr vor, dass sie es bei mir wahrscheinlich besser habe, als sie es in ihrer, in dürftigen Verhältnissen lebenden Familie treffen werde. Lisbeth war durch das Zureden und das Benehmen ihrer Nichte so gewonnen, dass mein Abmahnen nichts half. Ich schenkte ihr daher noch einige Habseligkeiten und etwas Geld und entließ sie mit der Mahnung, ihr Vermögen festzuhalten. Ich versprach ihr zuweilen zu schreiben und legte ihr auch auf, mir bisweilen zu schreiben oder schreiben zu lassen, wie es ihr gehe. Der alten Person fiel das Schreiben sehr schwer. Es vergingen mehrere Jahre. Ich hatte meinen Wohnsitz in größerer Entfernung von dem Geburtsort Lisbeths verlegt. Alljährlich zum Geburtstage hatte ich ihr Glück gewünscht und dazu jedes Mal sowie auch zu Weihnachten ein Geldgeschenk beigelegt, jedoch nie einen Brief von ihr erhalten. Ich glaubte, dass es ihr gut gehe. Es war nun in einer dunklen Novembernacht des Jahres 1877, als mir das folgende Erlebnis begegnete. Ein heftiger Wind hatte sich erhoben und Regen fiel nieder. Etwa um 4 Uhr morgens fuhr ich in meinem Bette aus dem Schlafe auf. Ein unbestimmter Schrecken hatte mich erfasst. Ich setzte mich im Bette auf. Eine rätselhafte Gewalt zwang mich, meine Augen nach dem freien Raum im Zimmer zu richten. Ich fühlte mich in einem Zustand reger Tätigkeit aller Geisteskräfte und doch wieder gebannt in eine Lähmung und Erstarrung und ein Gezwungensein unter eine fremde Kraft, einen fremden Willen. Ich erblickte dann in einer Entfernung von etwa 20 Schritten einen Fluss dahinströmen und wusste, dass es die Lahn sei. Das Wasser floss in unsichtbaren Ufern und war gänzlich von einem gelblich-grauen Lichte durchleuchtet. Ich befand mich etwa der Mitte der Tiefe des Flusses gegenüber. Dort aber tauchte die mir so wohl bekannte Gestalt der alten Lisbeth auf. Ich sah vollkommen deutlich ihren Kopf, um den ihr aufgelöstes, graues Haar wirrend triefend und sich mit dem Wellenschlage bewegend herabhing. Noch sah ich den Hals und die Schultern und den oberen Teil der Brust und der Arme. Der untere Teil ihrer Gestalt war undeutlich, nebelhaft zu sehen, sie starrte mich mit ihren, Verzweiflung blickenden Augen vorwurfsvoll an, und diese Augen hielten mich mit magischer Gewalt gefesselt. Sie und ich sprachen nicht, wir lasen gegenseitig unsere Gedanken, es war aber nicht ein bloßes Lesen, sondern ich empfand auch einen fast körperlichen Eindruck auf mein Gehör. Hier unsere Unterredung, wie ich der Kürze halber und mangels eines besseren Ausdrucks den gegenseitigen Gedankenaustausch nennen will, wenn ich ihn auch nicht mehr ganz wörtlich wiederzugeben vermag. Herr, sagte sie, Herr, warum habt ihr mich so ganz im Stiche gelassen? Ihr waret meine einzige Hoffnung, ihr seid schuld, dass ich jetzt elend sterben muss, Lisbeth, sagte ich, du hast ja Vermögen und ich habe dir öfters in meinen Briefen Geld geschickt. Wenn dir etwas fehlte, warum hast du mir nicht geschrieben oder bist zu mir gekommen? Ach Herr, sagte die Gestalt, jetzt weiß ich, dass ihr mich nicht verlassen habt. Meine Verwandten haben eure Briefe unterschlagen, das Geld behalten. Sie hatten mir geschmeichelt, bis ich ihnen fast meine ganze Habe hingab, sie ließen es nicht zu, dass ich euch schrieb oder zu euch kam, und, als ich nichts mehr hatte, schlugen sie mich, ließen mich hungern und frieren und auf einem Strohsack im Kuhstalle schlafen. Noch gestern Abend sagte meine Nichte, mach, dass du krepierst, zu besserem bist du nicht mehr nutz, du musst morgen aus dem Hause. Ich konnte nicht schlafen und wusste mir keinen Rat. Ich dachte an euch und sagte, er will nichts mehr von dir wissen. Und eine Stimme hörte ich rufen, niemand hilft dir, mach dem Elend ein Ende. Ich lief an den Fluss und sprang hinein. Herr, ihr seid gut, ein seliges Lächeln verklärte das alte Antlitz. Die Augen verloren ihre Starrheit und blickten sanft und friedlich. Die ganze Erscheinung aber entfernte sich, verblasste und war bald verschwunden. Ich konnte nicht mehr schlafen, obschon ich es versuchte, meine Pulse klopften ungestüm. Ich nahm mir vor, an dem nämlichen Tage noch an den Pfarrer des Lahndorfes, in welches Lisbeth gezogen war, zu schreiben, konnte diesen Entschluss jedoch nicht ausführen, da unvorhergesehene, wichtige Geschäfte meine ganze Zeit in Anspruch nahmen, ich auch bei ruhigem Nachdenken über mich selbst lächelte, dass ich einem, wenn auch sehr lebhaften Traume, irgendein Gewicht hatte beilegen wollen. Am folgenden Tage aber las ich mit dem Datum des vorigen Tages in der Zeitung. Aus X wird ein trauriges Ereignis gemeldet. Eine Person, welche unter dem Namen die alte Lisbeth bekannt war, hat sich heute morgens um 4 Uhr in der Lahn ertränkt. Die Leiche ist bereits gefunden. Lisbeth hatte lange Zeit in, als Magd gedient, das von ihr ersparte geringe Vermögen aber ihren Verwandten, bei denen sie lebte, gegeben, die das Geld bald aufgebraucht hatten. Lisbeth war ihnen jetzt zur Last, sie misshandelten sie, ließen sie im kalten Stalle schlafen, vernachlässigten sie in Peinlichkeit und Kleidung. Da erfasste die Arme die bittere Verzweiflung und trieb sie zum Selbstmord. Gott wird ihr ein gnädiger Richter sein, die Teilnahme ist allgemein. Ich brauche nicht zu sagen, wie sehr mich diese Nachricht erschütterte. War es ein Traum gewesen oder hatte ich Lisbeth wirklich gesehen? Noch meine ich die im Wasser kämpfende Gestalt zu erblicken. Seit jener Nacht aber halte ich es für wahrscheinlich, dass der lebende Mensch, wenn er im Augenblicke höchster Erregung, namentlich des Todes, seine Gedanken und seinen Willen auf einen einzigen Gegenstand richtet, in die Ferne zu wirken fähig ist. Zur Erklärung dieses Hellsehens und Hellhörens in Bezug auf den Raum vergleiche Seite 186 und den Fall Wrokowski Seite 187. Zu beachten ist, dass es im naturwissenschaftlichen Sinne nur eine Anmeldung Sterbender geben kann, das heißt eine Gedankenübertragung von Personen, die zwar mit dem Tode ringen aber noch leben, nicht aber von bereits Verstorbenen. Der große schwedische Naturforscher Linnaeus schreibt in seiner Nemesis Divina, Um 12 Uhr in der Nacht zwischen dem 12. und 13. Juli 1765 hört meine Frau, dass jemand lange und mit schweren Tritten in meinem Museum auf und ab geht und weckt mich. Ich höre es auch sehr gut, obgleich ich wusste, dass niemand dort sei, die Türen verschlossen waren und der Schlüssel bei mir. Nach einigen Tagen erhalte ich Notifikation, dass mein besonderer vertrautester Freund, der Kommissär Karl Clark, zur selben Zeit gestorben war und wahrlich, der Gang war dem seinigen so gleich, dass, wenn ich in Stockholm ihn gehört, ich Clark am Gang erkannt haben würde. Eine mir bekannte Dame, die Frau des KGL. Gymnasialtonlehrers B. versicherte mir Folgendes: Mein Mann weilte während der Ferien bei seinen Eltern in dem in der Luftlinie gegen 100 Kilometer entfernten Städtchen K. Ich war zwar wiederholt schon ebenfalls dort selbst gewesen, kannte aber die gegenwärtige Wohnung meiner Schwiegereltern nicht, da sie kurz vorher in eine neu gebaute Villa umgezogen waren. Als ich eines Abends vor dem Schlafengehen die Lampe in das Schlafzimmer hinaustrug, um sie auszulöschen, erschrak ich plötzlich derart, dass ich nahe daran war, sie zu Boden fallen zu lassen. Ich sah nämlich meinen Mann mit geschwollenen Händen und bleich, wie todkrank im Bette liegen. Nichts Gutes ahnend gab ich sofort dem Dienstmädchen den Auftrag, meinen Reisekoffer noch am selben Abend zu packen, um beim Eintreffen einer ungünstigen Nachricht mit dem nächsten Zuge abfahren zu können. Am anderen Morgen kam ein Brief mit der Mitteilung, dass mein Mann erkrankt sei. Ich fuhr sogleich nach K. und war beim Betreten seines Zimmers im höchsten Grade überrascht, ihn genauso im Bette liegen zu finden, wie ich ihn am Abend vorher gesehen hatte. Auch die Anordnung der Fenster, der Möbel und so weiter im Zimmer sowie die sonstige Beschaffenheit desselben, das ich wie oben angegeben niemals vorher betreten hatte, war dieselbe. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es sich nur um einen, allerdings schweren, Gichtanfall handelte, der nach einigen Wochen in Besserung überging. In seiner Schrift, Goethe und der Okkultismus, führt Seiling zwei mystische Erlebnisse Goethes an, die Natalie von Eschtrud in ihrem Buche, Spuk, Leipzig, Paulist erzählt. Die Verfasserin hat sie aus dem Munde des Geheimrats K. vernommen, der als Student Goethe im Laboratorium zu Jena öfter kleine Handlangerdienste leistete und, weil der Meister Gefallen an ihn gefunden, ihn auf seinen Spaziergängen begleiten durfte. K. war Zeuge der beiden Begebenheiten, um die es sich handelt. Dass sie auch sonst bekannt waren, wurde N. von Eschtrud von einem anderen Zeitgenossen Goethes, dem Hofrat G. in Jena, bestätigt. Der eine Fall betrifft eine Spukerscheinung auf dem Schlachtfelde von Jena, der andere wird von Geheimrat K. folgendermaßen dargestellt: Ich erhielt eine Einladung zu Goethe nach Weimar, ihm bei einer besonders mühsamen Arbeit im Laboratorium zu helfen. Wir hatten uns den ganzen Vormittag und Nachmittag tüchtig angestrengt und obwohl das Wetter regnerisch war, schlug Goethe gegen Abend einen Spaziergang vor. Es war im Sommer und die Tage noch lang und so schritten wir dennoch vor Eintritt der Dämmerung den Weg von Belvedere zurück. Wir plauderten nicht übermäßig lebhaft, Goethe schien das Bedürfnis zu haben, auch geistig der Ruhe zu genießen. Vor uns lag der freie, menschenleere Weg. Plötzlich blieb mein Begleiter stehen, streckte ein wenig den Kopf vor, um besser sehen zu können und sprach im Tone größter Überraschung: Undenkbar sollte er es wirklich sein? Ich blickte den Sprecher verdutzt an: Von wem sprechen Euer Exzellenz? Nun da, von dem Herrn, welcher uns entgegenkommt. Wüsste ich nicht so genau, dass Friedrich in Frankfurt ist, würde ich darauf schwören, dass er es ist. Tödlich erschrocken starrte ich den alten Herrn an. Sprach er plötzlich irre, er redet von einem Herrn, welchen er sieht, und doch ist die regenüberflutete Straße völlig menschenleer und still. Ehe ich antworten konnte, schlägt Goethe die Hände über den Kopf zusammen und bricht in ein jubelndes Gelächter aus. Wahrhaftig, er ist es. Freund Friedrich. Hier in Weimar. Aber um Gottes Willen, Mensch, wie siehst du aus? In meinem Schlafrock, in meinen Morgenschuhen gehst du hier auf offener Straße? Entsetzen ergriff mich, mein Gönner redete im Wahnsinn, er sprach mit einem Menschen, welchen ich beim besten Willen nicht zu erblicken vermochte. Exzellenz, stammelte ich. Gleicherzeit aber taumelte Goethe mit allen Anzeichen höchster Betroffenheit ein paar Schritte vor, die Arme ausgestreckt, als wollte er jemanden greifen. Friedrich, um Gottes Willen, wo bist du hin? Lieber K., haben Sie nicht gesehen, wo der Herr geblieben ist, welcher uns eben hier entgegenkam? Kalter Schweiß stand mir auf der Stirne. Ich habe keinen Menschen gesehen, Eve. Exzellenz, es ist niemand hier gewesen. Da schlug Goethe die Hand vor die Stirn. Er sah erschreckend bleich aus. Eine Vision. Ich habe meinen Freund deutlich, leiblich und wahrhaftig vor mir gesehen mit meinem eigenen Schlafrock und meinen Pantoffeln bekleidet. Was soll das bedeuten? Ein gutes wahrlich nicht. Er hat sich angemeldet, er ist tot. Der alte Herr war so erregt und bestürzt, dass ich kaum vermochte, ihn einigermaßen zu beruhigen. Seine Todesnachricht erwartet mich wohl schon daheim, fuhr Goethe in nervöser Erregung fort. Und dass er meinen Schlafrock trug, oh, ohne Frage ist das ein Zeichen, dass ich ihm bald folgen werde. All mein Gegenreden half nichts. Ist die Vision nicht an und für sich schon etwas Unerklärliches, Übernatürliches, schüttelte er erregt den Kopf, und warum sehe ich die Gestalt meines fernen Freundes mit meinen Sachen bekleidet? Das steht in irgendeinem geheimnisvollen Zusammenhang, und dass es unerforschliche Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, das werden Sie doch wohl am wenigsten ableugnen wollen, lieber K., nach unserem Erlebnisse auf dem Schlachtfelde. Was sollte ich entgegnen? Auch meiner bemächtigte sich ein beklommenes Gefühl und nicht ohne Sorge folgte ich dem alten Herrn in seine Wohnung. Goethe öffnete die Türe und trat hastig vor mir ein. Da ertönte ein Schrei aus seinem Munde und wie ich dem Stab mit erhobenen Armen das Stehenden erschrocken nachdränge, da sehe auch ich die unheimliche Spukgestalt, welche den Meister abermals entsetzte. Auf dem Sofa saß ein fremder Herr mit Goethes Schlafrock und Pantoffeln bekleidet, der wandte sich bei dem Schrei hastig von einem Buch, in welchem er gelesen, ab, sprang auf und kam uns laut lachend mit ausgebreiteten Händen entgegen. Aber Goethe taumelte zurück. Von mir, Spuk. Hinweg, keuchte er. Aber Wolf, liebe treue Seele, ist das ein Empfang für den treuesten Freund? Bei dem Klang der Stimme atmete Goethe tief auf, trat wie ein Mondsüchtiger dem Fremden entgegen, tastete nach seiner Hand, fasste, fühlte sie an, und stieß dann halb weinend, halb lachend vor Freude hervor, nein, diesmal ist es kein Geist, er ist von Fleisch und Blut. Einen Augenblick später lagen sich die alten Freunde in den Armen, und mir war es, als ob Zentnerlasten von meinem Herzen gewälzt wären. Natürlich wurde bei einem Glase Wein die seltsame Vision des großen Dichters erzählt. Freund Friedrich lauschte erstaunt, ließ sich die Stelle des Weges nennen, wo er von Goethe gesehen wurde und erzählte uns alsdann Folgendes: Ich kam überraschend hier an und war sehr niedergeschlagen, dich nicht zu Hause zu treffen. Man sagte mir, du habest einen Spaziergang nach Belvedere unternommen. Anfänglich wollte ich dir folgen, aber in Anbetracht des schlechten Wetters, welches mich eben erst bis auf die Haut durchnässt hatte, stand ich von dem Vorhaben ab. Ich ließ mir deine trockenen Kleider reichen, da mein Gepäck noch nicht gebracht war, setzte mich auf das Sofa und malte mir voll Ungeduld deine Überraschung aus, wenn du heimkommen würdest. Meinem liebenden, sehnsuchtsvollen Herzen währte dein Säumen unerträglich lang und da ich ja den Weg nach Belvedere sattsam kenne, so begleitete ich in Gedanken deinen Gang, malte mir aus, jetzt ist er wohl dort, jetzt dort, und während solcher Gedanken muss ich wohl entschlummert sein, denn ich träumte äußerst lebhaft, dass ich dir entgegenging und dich auch jetzt an der Stelle sah, wo ich dir als Vision erschien. Ich wollte dir entgegeneilen, da riefst du mir zu. In meine Morgenrock und Hausschuhen auf der Straße? Ich sah an mir herab, schämte mich und erschrak so sehr über meine Ungehörigkeit, dass ich erwachte. Betroffen sahen Goethe und ich uns an. Er hatte die Worte gehört, welche Goethe, wohl eine halbe Stunde von uns entfernt, seiner Erscheinung zugerufen hatte. Dieses unerklärliche Erlebnis wurde selbstverständlich auf das Lebhafteste von uns besprochen. Die naturwissenschaftliche Deutung ergibt sich ohne weiteres wieder aus teils auf unabsichtlicher, teils absichtlicher Telepathie beruht, wovon Goethe zu Eckermann sagt: Unter Lebenden ist die magnetische Kraft besonders stark und wirkt sogar sehr in die Ferne. Ich habe in meinen Jünglingsjahren Fälle genug erlebt, wo auf einsamen Spaziergängen ein mächtiges Verlangen nach einem geliebten Mädchen mich überfiel und ich so lange an sie dachte, bis sie mir wirklich entgegenkam, es wurde mir in meinem Stübchen unruhig, sagte sie, ich konnte mir nicht helfen, ich musste hierher. Nicht bloß wichtige und tiefergreifende Ereignisse können unbewusst telepathisch übertragen werden, sondern auch ganz indifferente Vorgänge. Ein K-russischer Staatsrat und Konsul teilte mir aus eigener Initiative brieflich Folgendes mit: Ein junger Mann, Knabe eigentlich, von 14 bis 15 Jahren lag krank. Sein Vater, der unterrichtet war, näherte sich ihm mit der Bahn. Nach Eintreffen des Zuges begab er sich an das Krankenlager des Sohnes. Da sagte ihm dieser: Papa, ich habe dich gestern Abend deutlich gesehen. Du lagst ausgestreckt auf der Bank im Eisenbahnwagen und rauchtest eine Zigarette nach der anderen. Der Junge starb darauf. Auf eine nachträgliche Anfrage meinerseits behufs besserer Verbürgung wurde mir geschrieben: Der Fall von Fernsicht zwischen Vater und sterbendem Sohn ereignete sich zwischen einem Fürsten Kildeschew, damals Generalmajor in russischen Diensten verheiratet mit einer Cousine von mir, und seinem Sohne, Zögling eines Kadettenkorps in St. Petersburg. Der sterbende Sohn korrespondierte hier mit dem Unterbewusstsein des Vaters nicht, wie man erwarten sollte, bezüglich der tödlichen Krankheit oder in sonstigen Dingen, die man gerne noch vor dem Tode erledigt haben möchte, sondern bezüglich einer ganz gleichgültigen Angelegenheit. So etwas ist sehr geeignet, der Telepathie den Imbus, mit welchem man sie gerne, namentlich bei Sterbenden, umgeben möchte, zu nehmen. Im Übrigen ist der Vorgang naturwissenschaftlich leicht verständlich in dem Sinne, dass beim Schwerkranken auch minderwertige psychische Zentren erregt waren, die infolgedessen in ihrer Art funktionierten.